Hallo, Thomas, ja. Hier, ja. Podcast, wieder soweit, hier. Hallo, Herrschaften,
Wahnsinn. Meine Lieber, Respekt. Aber ja. Respekt, meine Lieber.
Respekt.
Wo ist er? Da hier. Kommt er, der Hennes.
Hallo. Ja. Hallo, Shakira.
Shakira. Boobs
wir sind,
don't
wir sind
lie.
Mittendrin.
Wir sind schon
was,
drin.
Was hast du gesagt?
Boobs don't lie.
Wir sind mittendrin, mein lieber Thomas. Einer deiner zahlreichen Namensvettern hat runden Geburtstag gehabt. 70 Jahre Thomas Gottschalk.
70 Jahre, und da kann man mal sehen, wie alt wir schon geworden sind.
Wie alt wir schon sind. Und vor allem, ich meine, Thomas Gottschalk ist, ja, wie man jetzt gerade gehört hat, zwischen uns natürlich eine gerne gemachte Parodie. Ich kann jetzt mal Folgendes machen. Ich kann jetzt mal Martina Brandl machen, die Hennes Bender parodiert, die jemanden parodiert. So, also so schlecht bin ich noch nie parodiert worden. Liebe Martina, ich weiß, du hörst das. Also bitte, ein bisschen mehr Ehrgeiz.
Genau, ein bisschen mehr Feintuning.
Genau, und deswegen grüßen wir direkt am Anfang unseren
ich muss mal reingrätschen, ganz kurz, ich weiß, du hast es, aber ich muss mal reingrätschen. Wir grüßen unseren Schwestern-Podcast, drückst du mal Rekord, von Martina Brandl und Martin Rosengarten. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann muss ich nämlich nochmal was dazu sagen, weil ich fand das so, so toll. Ich habe ja in der vorletzten Folge, Nummer 11, Ruhig Brauner, habe ich ja davon erzählt, dass ja Ralf Maria Siegel, Dieter Bohlen und Jack White die GEMA gekauft haben. Und das ist auch der Grund dafür, dass es jetzt nur noch deutschen Schlager und deutschen Pop gibt. Ja. Und dann habe ich auch davon erzählt, dass es dann das schicksalshafte Treffen, das Schreuditzer Treffen gab am 1. Januar 2013. Und da kam noch Björn Höcke dazu. Und dadurch ist die AfD gegründet worden. So weit, so gut. Und jetzt kommt es aber. Es gibt eine direkte Verbindung. Und das hat Martin Rosengarten von unserem drückst du mal Rekord, unbedingt anhören. Der hat nämlich Folgendes herausgefunden. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Dieter Bohlen und der AfD.
Wegen AfD, wegen den Akkorden.
Pass auf, und du hast es wahrscheinlich gehört, aber die Leute haben es wahrscheinlich noch nicht gehört. Ja. Es gibt das Lied Brother Louis, und du weißt, wie es geht. La la la, la la la, Brother Louis, Louis. Louis. So, und diese Töne sind AfD, Brother Louis, Louis, Louis. Jetzt frage ich mich natürlich, wer ist Brother Louis? Und ich habe nochmal nachgeschaut und ich habe es rausgefunden. Der Spitzname von Alexander Gauland als kleiner Bub in Schlesien in den 20er Jahren war Brother Louis.
Hat das was mit dem Dschungelbuch zu tun?
Das weiß ich nicht. Da müssten wir dann vielleicht mal die Hiopais fragen. Aber eigentlich möchte ich mich nicht mit denen. Aber das wollte ich am Anfang nochmal loswerden, weil mir das ein Herzenswunsch war. Und einen lieben Gruß senden nach Geislingen an der Steige.
Geislingen auf der Steige. Aber AfD, das muss ich noch ganz kurz sagen mit den Tönen, das hat auch schon die liebe Sarah Hagenberg schon mal.
Ist das so?
Rausgefunden und hat das auch schon thematisiert. Also das ist jetzt nichts Neues, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ich saß neulich auf meinem Terrässchen. Ich habe ja so einen kleinen Grünstreifen draußen vom Haus.
Ja.
Ja, ich habe ja das Glück, so ein bisschen Garten zu haben. Und da hat mich wirklich morgens eine Amsel angepfiffen mit Brother Louis.
Eine AfD-Amsel.
Es war eine AfD-Amsel, ja. Ich habe sie dann auch mit meinem Luftgewehr
sofort habt ihr erdotten.
Sofort eliminiert. Nein, ich würde für die Tieren nie etwas antun. Menschen ja, Tieren nein.
Obwohl leicht gebraten in der Pfanne mit ein bisschen Thymian.
Nein, auch das nicht. Nein.
Stimmt, du bist ja
auf
so
jeden Fall, das ist jetzt so ein Hin und Her zwischen Martina, Martin und uns. Ja. Aber erstmal liegt es wirklich daran, dass wir uns auch schon lange kennen und dass ich mich immer sehr, sehr, sehr freue. Es ist thematisch auch natürlich ähnlich, weil Martin ist ja auch ein alter Ossi.
Ja.
Also ist noch ein junger Mann.
Ganz
im
jung.
Im Gegensatz zu uns. Herrschaften.
Respekt.
Aber Martin ist, glaube ich, Ost-Berliner, kann das sein?
Ja,
der Berliner,
genau.
Der ist sehr stark, ja. Und das ist ja das Tolle, die wohnen ja jetzt schon länger in auf der Schwäbischen Alm. Alb. Und Martina hat ja diesen wunderbaren Hybrid-Akzent aus Schwäbisch und Berlinerisch.
Icke, und dann kommst du wieder mit dem Schwäbischen
dis,
um die Ecke.
Und sie sagt auch immer dis, das finde ich immer, das ist auch so typisch Berlinerisch, dis. Und Martin hat das ja überhaupt nicht. Martin ist ja bei seinem eingestammten Dialekt geblieben.
Der ist richtig, ja, der trinkt sein Bierchen dann dabei.
Der trinkt ein Bierchen und der scheißt sich ja nicht ein, was die Schwaben einem da erzählen.
Genau.
Martina hat dieses wunderbare, sie war ja eigentlich die Vorzeige-Berlino-Schwäblerin, ne? Noch bevor die Schwaben den Prenzlberg erobert haben.
Ja.
eigentlich, ne? Aber das ist total süß, wie die das da von der Spreche her so.
Aber weil wir gerade von Dieter Bohlen und Musik, obwohl die Verbindung Musik und Dieter Bohlen eigentlich nicht zusammengehört, aber egal. Es gab ja viele, viele wichtige Menschen, die Geburtstag hatten. Stevie Wonder hatte seinen 70. letzte Woche. Diese Woche Pete Townsend, seinen 75.
Hat er noch oder hat er schon gehabt?
Hat er schon gehabt.
Siehst du, ich als großer Pete Townsend-Fan habe den 75. Geburtstag von Pete Townsend verpennt.
Und wir beide sind uns einig, dass die wirklich, also eine großartige Platte ist die aktuelle Platte von The Who.
Ja.
In der
Who,
der
von The Who, die einfach nur Who heißt.
Die heißt nur Who und Roger Daltrey, der ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 76 Jahre alt ist.
Der ist älter als Townsend, ja.
Ja. Und der singt wie ein junger Gott. Das ist nicht
so. Der singt super. Der hat zwischendurch, der hat zu einer neuen Stimme gefunden.
Ja.
Der hatte ja auch echt Probleme gehabt. Der hat Krebs gehabt und er hat ja auch, war ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, sehr für den Brexit und hat sich da sehr, sehr
eingesetzt. Das habe ich nicht mitgekriegt, ne?
Ja, ja, das hat Townsend ziemlich angefressen, aber das ist ja halt einfach, das sind halt zwei, jetzt wirklich zwei alte Säcke, die schon ihr Leben lang miteinander
Musik machen.
Die Platte ist toll. Es gibt so dieses eine Lied, wo ich sagte, hätte er vielleicht vom Autotune wegkommen müssen, aber das ist wirklich
die Energie.
Die Energie ist da.
Ist sensationell.
Und vor allen Dingen ist es natürlich auch Zach Starkey am Schlagzeug.
Ja.
Ja. Der hat nämlich gefehlt bei der Platte davor, bei dieser, die 2007 rauskam, Wire and Glass, die also sehr, sehr verkopft war. Und ich als großer Who-Fan habe da auch gesagt, nee, also so schön war das jetzt nicht. Aber das ist, die neue Who hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Kennst du denn das, das Album von Roger Daltrey mit Wilco Jones?
Nee.
Heißt der Wilco Jones? Ich muss mal nachgucken. Wilco, Roger Daltrey, ich habe jetzt hier am Computer. Das ist ein Blues-Album und das ist ein ganz fantastisches Ding. Das ist nur ganz kurz, kann ich einfach, Wilco Johnson natürlich, Wilco Johnson heißt das Ding.
Ja.
Und das ist ein ganz tolles Ding, Going Back Home heißt das. Und das ist ein richtiges Blues-Album, da kann der Daltrey mal zeigen, was er drauf hat. Ja. So als Blues-Röhre auch so.
Stark.
Ne?
Also mich hat das wirklich richtig abgeholt, das Album,
ja,
weil es toll produziert, es ist völlig zeitlos und wir müssen da, ich will da nochmal reingrätschen, wir müssen natürlich auch einen Todesfall beklagen. Der große Peter Thomas ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
Nicht nur der große Peter Thomas, auch der große Jerry Stiller ist gestorben.
Das stimmt.
Dürfen wir nicht vergessen. Es sind einige, auch Florian Schneider ist gestorben. Wir sind in dem Alter, Thomas.
Ja, das
stimmt. Die Einschläge kommen näher und die Helden leben nicht für immer. Ne? Also deswegen muss man so runde Geburtstage natürlich auch feiern. Peter Thomas, sag du doch mal was dazu. Du bist doch unser Filmmusikfachmann.
Ach, naja, das bin ich nicht wirklich.
Raumpatrouille Orion.
Ja, Raumpatrouille Orion ist an mir vorübergegangen, weil da bin ich, glaube ich, zu jung dafür. Oder das lief ja, glaube ich, im ZDF, ne? Oder?
Das lief, glaube ich, im ZDF,
ja. Ja, und wir haben in Leipzig eben ZDF nicht so richtig gut reingekriegt. Ich bin dann manchmal zu Nachbars gegangen und habe mir dann Schweinchen Dick angeguckt. So, aber das habe ich nicht gesehen. Aber für mich steht Peter Thomas für die Edgar Wallace-Musik.
Ach, natürlich.
Sicher. Und ich finde, die Edgar Wallace Musik ist wirklich, also wenn man an Blackie Fuchsberger und Kinski denkt, dann denkt man oder dann fühlt man auch, also nicht nur, dass es schwarz-weiß ist und an Elisabeth Flickenschild und Eddie Arendt, sondern ich spüre sofort diese merkwürdige Big Band Swing Musik, diese komische Orchestermusik ich fand das ganz großartig. Und natürlich gehört er, ich weiß nicht, ob die beiden verfeindet waren, Martin Bötticher war ja sozusagen der Typ, der die ganze Musik für die Winnetou-Filme gemacht hat. Und Peter Thomas steht für mich für die Edgar Wallace-Filme. Und beide Genres sind ja parallel gelaufen mit großem Erfolg.
Habt ihr die gesehen eigentlich in der DDR? Gab es die?
Winnetou-Filme gab es. Ich glaube, ich habe den Schatz im Silbersee gesehen und Apanachi. Und dann gab es noch so ein paar Filme. Und die Edgar Wallace-Filme, da gab es auch ein paar. Also ich habe das Gasthaus an der Themse gesehen. Das Lustige war, die kamen dann manchmal so in den 70er Jahren erst und waren aber irgendwie Anfang der 60er Jahre gedreht worden.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wieso manche Filme kamen relativ schnell. Also zum Beispiel Dirty Dancing kam, glaube ich, nach einem Jahr irgendwie in die Ostkinos. Okay. Und dann gab es manchmal so Filme wie zum Beispiel Sing mir das Lied vom Tod oder zum Beispiel ganz, ganz schlimm war High Noon. 12 Uhr mittags mit Gary Cooper, der ist ja aus dem Jahr 45, oder wie alt, wann ist der? Aus dem Jahre 1950?
Der ist sehr früh. Das ist
der ist ein Stein. Also und der kam irgendwie Anfang der 70er oder so in die DDR-Kinos. Also manche Filme kamen wirklich sehr viel später. Aber wir haben natürlich alle Westfernsehen geguckt und dann liefen die ganzen Fuchsberger beziehungsweise die ganzen Wallace-Filme. Und da war diese Musik immer auch ein bisschen fremd und merkwürdig.
Ja, und ich meine, das, ich habe richtig Schiss gehabt. Das war ja auch diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Ne? Schwarz-Weiß war immer unheimlich.
Ja.
Und ich denke dann auch an so Sachen wie zum Beispiel, ich habe jetzt noch im Kino gesehen Der Unsichtbare mit Elizabeth Moss. Und die Macher berufen sich, der ist sehr, sehr gut und sehr, sehr gruselig. Und die Macher berufen sich halt auch auf Gaslight, also das Haus der Lady Elmquist.
Ja.
Mit Ingrid Bergman, kennst du den?
Ja, der ist fantastisch.
Das ist ein so gruseliger Film. Ich habe mir den jetzt gekauft und habe ihn aber noch nicht gesehen, weil ich Schiss habe davor.
Ja.
Also das sind so, also so Schwarz-Weiß hat eine ganz eigene Ästhetik, aber bei Winnetou, da hattet ihr doch eure eigenen, hattet ihr nicht nur die eigenen Festspiele, ihr hattet doch auch eigene Filme, oder nicht?
Wir hatten eigene Filme, wir hatten natürlich den Oberindianer aus Jugoslawien, Gojko Mitic,
genau.
Der jetzt auch, glaube ich, irgendwie 80 wird, oder? Ich guck mal ganz schnell nach
den kennt man natürlich hier, also nach der Maueröffnung durch die ganzen Freilichtspiele.
Genau, der dann Bad Segeberg gemacht hat mit großem Erfolg.
Genau.
Ja, der wird jetzt in wenigen Wochen wird Gojko Mitic, nee, in zwei Wochen wird Gojko Mitic, nee, in vier Wochen wird Gojko Mitic 80 Jahre alt.
Und dann reden wir beide nochmal schön über Winnetou, denn wir haben ja auch einen gemeinsamen Winnetou-Ausflug gemacht und darüber reden wir in zwei Wochen, wenn Gojko Mitic 80 wird.
Ja, auf jeden Fall. Das machen
ist das nicht schön geteased? Das ist doch prima geteased.
Ja.
Aber du hast gerade Blackie Fuchsberger gesagt. Natürlich nicht nur bekannt aus den Edgar-Wallace-Filmen und aus dem zweiten Wichser-Film, sondern auch natürlich für mich als Riesennummer, als Showmaster.
Ja.
Ne?
Ja.
Showmaster drüben und hier und
in auf der los DDR, geht's los.
Ja. Osten. Das sind ja so Dinosaurier.
Ja.
Also Fuchsberger, Frankenfeld, Kuhlenkampf. Ja. Hattet ihr dann auch, ihr hattet doch auch so große Shows?
Wir hatten große Shows und als wir gestern kurz darüber mal gewhatsappt haben, worüber wir denn nun heute reden werden, hattest du ja diesen Vorschlag eben, weil Thomas Gottschalk jetzt Jubilar ist, also 70 geworden ist und so, über Showmaster zu sprechen. Und natürlich gibt es zwei Giganten unter den Showmastern. Und der eine war Heinz Quermann. Und Heinz Quermann war Redakteur, Regisseur, Moderator, Conferencier, Autor, Talentscout und war eigentlich so der Typ, der alles so im Hintergrund geregelt hat. Außerdem war er noch Moderator der längsten, laut Wikipedia, der längsten Hitparade, der längsten Radio-Hitparade der Welt, nämlich der Schlagerparade.
Mhm.
Nee, Schlagerrevue hieß die, Schlagerrevue. Die lief 36 Jahre lang und da war er auch Moderator. Und das hatte wieder den großen Vorteil, dass er war immer am Puls der Zeit und wusste immer ganz genau, was ist denn gerade so angepfiffen. Dann hatte er eine Sendung, die hieß Herzklopfen kostenlos. Das war so eine Talentsendung. Aber das wurde natürlich ganz anders als jetzt bei Supertalent, sondern da wurden einfach junge Talente vorgestellt. Und da wurde auch nicht irgendwie dann so Dieter Bohlen-mäßig gesagt, ja, du siehst scheiße aus, ich weiß gar nicht, was du hier willst. Sondern da wurde das einfach nur gezeigt, ja, das ist jetzt hier der Kumpel aus dem Schwarze Pumpe und der macht jetzt hier das und das. Und da wurden dann irgendwelche Lieder gesungen oder Akrobatik. Und da wurden aber eben auch manchmal Künstler entdeckt. Das war eben so, dass das war der eine, ne? Und wir werden später auch nochmal, wenn wir dann irgendwann im Dezember soweit sind, es gab eine legendäre Weihnachtssendung, die er auch mit kreiert hat, die hieß Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Und die war Kult. Aber da reden wir dann nochmal später drüber.
Reden wir nochmal später drüber, ja.
Aber was ganz interessant ist bei Heinz Quermann, ist folgende kleine Randnotiz, und das wusste ich auch schon vorher, das hatte ich aber so im Hinterkopf nur, auch so Nerdwissen, und zwar Fips Asmussen hat Dieter Hallervorden irgendwann des Diebstahls bezichtigt und hat behauptet, dieser Palim Palim, eine Flasche Pommes frites Sketch, der wäre von Fips Asmussen. Das stimmt aber nicht. Dieter Hallervorden hat das entkräftet und gesagt, nein, diesen Sketch habe ich Anfang der 60er Jahre von Heinz Quermann für 500 Westmark abgekauft.
Wie geil. Wie geil.
Das ist Heinz Quermann. Aber jetzt, weil du mich gefragt hast, gab es denn auch noch Giganten? Für mich, der größte Gigant ist einer, über den heute leider keiner mehr spricht. Aber das war eben ähnlich wie Heinz Quermann. Und das kann man vergleichen mit Leuten wie zum Beispiel Hans Rosenthal oder auch Rudi Carrell. Die waren ja nicht nur Showmaster, sondern sie waren eben auch Erfinder.
Ja.
Und bei Hans, wovon ich rede, ist Hans-Georg Poneski.
Okay.
Hans-Georg Poneski, den hast du noch nie gehört, den Namen. Das war auch ein Mann, der sowohl Moderator war, aber eben auch Shows erfunden hat. Und der hat, und das ist wirklich unglaublich, dass das wirklich war, der hat ganz viele Formate erfunden, die dann viele Jahrzehnte später erst ihre Blüte sozusagen erlebt haben. Er hat in gewisser Weise Wetten, dass vorweggenommen. Und die Sendung Lass dich überraschen sowieso. Wahrscheinlich hat sich auch Rudi Carrell da bedient. Es gab nämlich eine Sendung Mitte der 60er Jahre, die hieß Mit dem Herzen dabei. Und ich kann mich da deswegen dran erinnern, weil mein Vater da regelmäßig davon erzählte, weil diese Sendung so kitschig und so sentimental und so rührselig war, dass, dass man einfach nur mit Schaudern daran zurückdachte. 30 Jahre später kam RTL und hat einen ganzen Sender damit aufgebaut, mit solchen Sendungen. Ja. Und das war eben so eine Überraschungsshow. Und da wurden eben verdienstvolle Werktätige überrascht. Ne, da gab es dann irgendwelche Aktionen, dass dann irgendwie, den wurde dann in Trabi geschenkt und dann einen gleichen Urlaub mit dazu. Und das waren dann immer solche großen Aktionen. Es gab dann zum Beispiel auch so eine Aktion, da wurde dann eine Frau abgeholt, das hat mir mein Vater erzählt, also eine Frau wurde abgeholt von der Arbeit und kam dann auf die Bühne und da stand dann ein junger Mann und da stellte sich dann raus, sie hatte während des Krieges, hatte sie diesen jungen polnischen, also das war noch ein Kind sozusagen damals, hat sie vor den Nazis versteckt und den hatte sie dann 20 Jahre lang nicht gesehen.
Oh, ja.
Und sie begegneten sich dann wieder und beide brachen in Tränen aus und Hans-Georg Poneski sagte den mittlerweile klassischen Satz in die Kamera schauend, lassen wir die beiden allein.
Und es wurde ausgeblendet.
Und es wurde dann, ja,
und dann spielte dann irgendwie Georg Schnitzler mit dem schwarzen Kanal
da. Und da kam dann irgendwelche Big Band Musik und so, ne?
Aber das sind alles auch natürlich diese Dinosaurier. Du hast Carrell ja auch erwähnt. War für mich natürlich auch eine große Nummer. Hast du Carrell getroffen eigentlich mal?
Ich habe Carrell getroffen und ich habe ja in den 90er Jahren bei der Sendung Wie bitte, da gab es den Begriff Panelshow noch gar nicht. In so einer, das war eben eine Panelshow, so eine Verbrauchersendung mitgemacht. Und
das war das, was vor 7 Tage, 7 Köpfen lief.
Genau, was direkt davor lief.
Ja.
Mit Gerd Müller-Gerbes.
Ja, genau.
Und das war eigentlich irgendwie ganz nett. Und das Ding war, ich kam dann zu einer Besprechung. Ich war mehr oder weniger schon gecastet. Ich hatte für eine andere Sendung gecastet und dann meldeten die sich 2 Monate später und wurde ich dann eingeladen. Der Rudi will dich sehen. Welcher Rudi? Ja, der Rudi Carrell. Ich kam dann mit Rudi kurz ins Gespräch und dann sagt er zu mir, übrigens Thomas, willst du die Sendung machen? Ich sagte, ja. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Übrigens, er ging raus, blieb stehen vor der Tür, drehte sich um, das war wie inszeniert und sagte, übrigens Thomas, ich bin der Rudi und ging raus.
Ja.
Und dann hörtest du eine Kinnlade knallen und das war meine.
Ja.
Und ich stand da oder saß da und ich so, der Mann, den ich in den 60er, 70er Jahren am laufenden Band gesehen habe.
Natürlich, ja.
Der bietet mir das zu. Und ich, immer wenn ich ihn
getroffen habe. Der Toaster und das Fragezeichen.
Und immer wenn ich ihn getroffen habe, habe ich ihn gesiezt. Und er, willst du mich beleidigen? Ich bin doch der Rudi, ich weiß es doch ganz genau. Ich so, ja, Herr Rudi.
Carrell, ja.
Herr Rudi.
Ja. Und Rudi war nicht einfach. Das wissen wir ja mittlerweile. Rudi war ein schwieriger Zeitgenosse, war auch ein Choleriker. Aber ich habe damals da gesessen und als ich den Anruf bekam von Rudi. Rudi hat ja ist genau wie Hugo. Ja. Wie Hugo Ebert, der ruft ja auch. Hey, ist Hugo. Hey, Hugo. Und hey, was ist Hugo? Ich sag, was wär's da? Und Rudi war auch. Aber das erzählt ja jeder, dass als Rudi dann angerufen hat, dass man erst dachte, ja, klar, sicher. Ja, Rudi Carrell, ja. Und es war er aber. Und dann kam ich dann halt zu 7 Tage, 7 Köpfe und Rudi hat mich jetzt nicht unter seinen Flügel genommen, das kann man nicht sagen, aber er hat mir ein paar Ratschläge gegeben. Hey, du musst langsam sein, du musst langsam sein. Und dann gab es eine Nummer bei 7 Tage, 7 Köpfe, wo ich wo es um das Thema Held ging und dass das irgendwie Michael Schumacher als Held, und da habe ich gesagt, wieso ist das ein Held? Der fährt mit dem Auto im Kreis. Und dann war ich da in dieser Runde, Gabi Köster saß neben mir, Mike Krüger, Welke, alle, die da waren, und Stelter, und dann habe ich diese Nummer gemacht, und da war Stille, und dann sagte ich so, kann ich die Nummer überhaupt machen? Und dann sagte Rudi, nein, die musst du machen, das ist eine gute Nummer, die ist nicht gut, gar nicht, muss ich machen. Und das war halt, das war ein Wagnis, und er hat mir dann gesagt so, nee, das muss einfach, du bringst einen anderen Ton in die Sendung. Ja. Also er wusste genau, was er will, und ich habe natürlich dann auch genau diese Phase mitbekommen, wo Rudi dann krank wurde.
Ja.
Ne, und das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war, oh Gott, das war 2005, jetzt muss ich ganz stark aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, ja. 2005, da hatte er schon die Stimme so, ne, da hatte die Operation, stimmt, gehabt, und ja, hat wirklich einen Scherz da rüber nach dem anderen gemacht und hat gesagt, ja, hallo Hennisch, ich bin jetzt bei den Regensburger Domspatzen und so, und hat so Sachen gesagt, und dann hatte Welke erzählt mir, dass irgendwann mal so ein Korb mit Früchten auf dem Tisch,
ja,
also man traf sich, man hat die Nummern gelesen, und da stand so ein Korb Früchte auf dem Tisch, und das waren ganz viele Kiwis. Und dann sagte Rudi, übrigens, wenn ihr euch fragt, wo meine Eier sind, die sind in dem Korb da. Und dann gab's sowas, und dir blieb echt das Lachen im Halse stecken.
Ja.
Und dann das Letzte, an was ich mich erinnern kann, als ich das Rudi das letzte Mal in echt gesehen habe, war auch bei einer Besprechung, so 7 Tage, 7 Köpfe, 2005, wie gesagt, oder 2006, ich glaube 2006, in dem Jahr, als er starb. Und da gab es eine Diskussion zwischen Rudi und, ich glaube, zwischen Bernd und Gabi. Bernd spielte ja immer ein Lied auf der Gitarre, und Rudi wollte aber nicht, dass die Leute mitklatschen, weil er sagte, wenn die Leute mitklatschen, stört das das Lied, und die Leute am Fernseher verstehen das nicht.
Ja.
Da gab's dann, Bernd sagte, nee, das geht nicht, und Gabi sagte, nein, du musst die Leute klatschen lassen, das geht nicht. Es gab dann so einen Streit, die kennen sich ja auch länger, ich habe mich da rausgehalten. Auf jeden Fall stand Rudi dann auf und sagte, wisst ihr was? Macht eure Scheiße alleine. Und ging raus. Also mit dieser Stimme, die ja durch die Operation ja halt schon so hoch war.
Ja.
Und das war das Letzte, was ich von Rudi mitbekommen habe. Er hat dann später noch die goldene Kamera gekriegt, das habe ich auch noch. Aber als ich ihn live gesehen habe, das letzte Mal Rudi Carrell live war, macht eure Scheiße alleine. Und das finde ich so einen geilen Abgang. Und ich habe hier über am Schreibtisch, habe ich hier eine Platte von Rudi Carrell, einen Abend mit Rudi Carrell von Europa aus den 70ern.
Yeah.
Die habe ich bei meinem ersten Auftritt oder bei meiner ersten Besprechung zu 7 Tage, 7 Köpfe mitgebracht, wie ein Fanboy. Ne? Du kannst es ja nachvollziehen.
In der Total.
Und habe sie mir von Rudi signieren lassen, und alle haben sich kaputt gelacht, weil natürlich ein blutjunger Rudi Carrell da drauf ist. Mit Sketchen, mit Heinz Eckner und so. Und da
Heinz
hat
Eckner, natürlich.
Und da steht dann jetzt drauf, für Hennes Respekt. Und da hat er noch gesagt, ey, für welche Flohmarkt hast du die Platte gekauft? Und so. Und es war einfach ein so original. Und deswegen kommen wir jetzt zu Thomas Gottschalk.
Yeah.
Hast du den Artikel von Micky Beisenherz zu Thomas Gottschalk gelesen?
Nee.
Ach, das ist toll, das ist herrlich. Also das ist, er schreibt, also ich liebe ja sowieso das, was Micky schreibt.
Aber natürlich.
Das ist so viel Herzblut dabei, und das ist wirklich eine Verbeugung vor diesem Mann, der ja auch öfter mal ins Klo gegriffen hat. Also gerade nach Wetten, das, und wir wollen gar nicht über die Sachen reden. Und jetzt lief gerade bei Schläferz, lief gerade Trabi Goes to Hollywood, was natürlich ein ganz schlimmer Film war.
Die Supernasen.
Nein, die Supernasen war fantastisch.
Ja.
Ich fand die Supernasen toll.
Ja.
Und es gab auch mal einen Abend mit Mike Krüger, wo er wirklich angefangen hat, über Gottschalk zu erzählen und über Peter Alexander. Und also ich sagte dann, also Mike, bitte mach da eine Biografie drauf. Es ist natürlich was anderes, wenn man abends nach dem Auftritt zusammensitzt und nach ein paar Bierchen erzählt, und wenn man das dann so gemäßigt in einer Biografie schreibt,
ja,
die ja auch noch von dem lieben Till Hoheneder auch,
ja,
noch quasi co-autoriert wurde. Auch einen schönen Gruß, auch ein schöner Podcast.
Zu den zärtlichen Cousinen.
Zu den zärtlichen Cousinen.
Ja.
Aber lass uns mal bei Gottschalk bleiben.
Gerne.
Weil das war einfach eine neue Generation. Ich habe ihn damals kennengelernt, also ich habe ihn niemals kennengelernt, also im Fernsehen, bei Telespiele.
Ja.
Ja, also das muss man mal bei YouTube googeln, Telespiele mit Thomas Gottschalk. Und dann weiß man, was wir früher für Videospiele spielen mussten, weil es nichts anderes gab. Kann ich wirklich allen Minecraft-Spielern sagen, ihr spielt ein Spiel, das so aussah, wie wir damals spielen mussten. Ja?
Ja.
Ihr könnt euch heute freiwillig entscheiden, und ihr spielt so eine Pixel-Scheiße. Jetzt spricht der zornige alte Mann, macht eure Scheiße alleine.
Macht eure Scheiße alleine.
Und dann hat er sich dann ja nicht hochgeschlafen. Dann gab es ja na sowas und da war er frech und alles Mögliche. Hatte Kinski da, diese legendäre Sendung, das kann man sich auch alles angucken. Und dann kam Wetten, das und das war wirklich eine neue Generation. Da wurde quasi die alte Generation, die Elsners, die Kuhlenkampfs und so weiter, wurden abgelöst.
Ja, ich habe ihn ja, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher schon kennengelernt über Bayern 3, Pop nach 8. Da habe ich ihn nämlich fast jeden Abend gehört. Das war so, ich weiß nicht, wann war das, 78, 79, 80, irgendwas in dieser Drehe war das. Mhm. Und für mich war das auch, es gab da so andere Moderatoren, Ado Schlier oder so, die machten zwar gute Musik, aber die waren eben immer sehr bedacht und machten in ihrer Moderation immer sehr klug und immer eloquent. Und Gottschalk war eben immer lustig, hatte sich dann irgendwie, ja, tolle Musiker eingeladen, komm mal her, so. Und das war eben wahnsinnig frech und lustig und schnell und pfiffig. Und der hat so richtig so den Staub weggepustet. Ja. Und als dann Telespiele kamen, dachte ich mir, geil. Ach, so sieht er aus. Er sieht ja auch noch gut aus, ist auch noch lustig.
Und der war Fan. Der war auch, wenn der Musik, es gibt ein Special mit Queen, wo er wirklich auch ein Fan ist und wo man einfach merkt, das ist jetzt irgendwie, der ist zwar älter als wir, aber trotzdem, das ist er dieser jung gebliebene, hallo hier, weißt du, dieser Berufsjugendliche, ne? Und das war einfach, und dann gab es natürlich irgendwann den Moment, wo das kippte.
Ja.
Wo man merkte, okay, jetzt ist er halt so omnipräsent mit Haribo und mit diesen ganzen Sachen und diesen ganzen Late-Night-Experimenten, anders kann man das ja nicht nennen, wie er da probiert hat, ob jetzt bei RTL oder so.
Hast du eigentlich seine Memoiren gelesen, Herbstblond?
Es gibt zwei, ne?
Herbstblond, es gibt zwei.
Und Herbst und Herbstgelb oder was?
Herbstblöd.
Herbstgrau.
Herbstgrau. Ja, kennst du Herbstblond? Kennst du das?
Ich hab's gehört.
Ja, ich hab's auch gehört. Und ich fand's ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam, weil er etwas sehr, sehr Kluges gemacht hat. Das Problem ist ja generell bei Memoiren, dass man entweder dreckige Wäsche wäscht mit seiner Ex oder mit Kollegen. Das ist zwar schön zu lesen, aber ich habe dann immer so ein Magengrimmen. Ich denke mir immer so, ah, das macht man eigentlich. Das und dann gibt es dann nicht, so die anderen Memoiren, wo dann alles weggelassen wird. Ne? Wie bei Otto Walkes, wo du dann irgendwie, du erfährst zwar eine ganze Menge, aber im Großen und Ganzen erfährst du doch nicht wirklich was.
Nee, weil das ist sehr, sehr, die Otto-Biografie ist ja sehr lobhudelnd und so. Aber ich glaube auch, weil Otto auch so ist, ich glaube, Otto
wahrscheinlich
ist im Prinzip einfach ein total netter und lieber Kerl.
Und die Entscheidung bei Thomas Gottschalk war eben die, und das sagt er auch am Anfang, meine Memoiren, die sind jetzt nicht intim, sie werden das nicht erwarten, weil erstens geht sie das nicht an und zweitens interessiert sie das doch nicht. Sie wollen doch gerne wissen, wie war das eigentlich damals bei Wetten, dass, wie war das damals bei RTL, wie war denn das damals mit dem Samuel Koch, wie ist denn das alles? Und genau das werde ich Ihnen jetzt erzählen. Und diese Memoiren, Herbstblond, sind wirklich wie eine gute Thomas-Gottschalk-Show. Das ist einfach sehr fluffig, sehr, sehr luftig, sehr intelligent. Das ist ein sehr intelligenter, angenehmer Zeitgenosse. Das hört und liest man. Er ist also wirklich kein Dummschwätzer. Mhm. Und ich habe das beim Joggen gehört, so in kleinen Etappen.
Ach, du weißt, dass du immer dann so angeben musst.
Ich habe das jetzt extra gesagt. Ach, das
habe ich beim Joggen gehört. Ach, ich habe da wieder Iron Man gemacht und dann habe ich mir wieder Nietzsche angehört. Weißt du, so.
Ja, ich wollte das ganz einfach nochmal mir ein schlechtes Gewissen zu machen.
Geh doch nach drüben. Ah, nee, bist ja schon. Ja.
Ist der schon blöder Scheiß Ossi. Nein, und ich habe es jedenfalls gehört und es war im Gegensatz zu Hardy Krüger, die Hardy Krüger Memoiren, die sind die ganze Zeit, weißt du, so verstehe, der redet so ein bisschen wie Horst Schlemmer, weißt du, ja, Hardy Krüger.
Wie Horst Schlemmer,
so grill. Und da bin ich wirklich nach 5 Minuten stehen geblieben und gesagt, nee, jetzt muss ich dann doch irgendwie Dieter Bohlen und Jack White hören oder was. Also, da bin ich habe festgestellt beim Joggen, wie mir die Füße eingeschlafen sind.
Ja, was hörst du auch Biografien beim Joggen? Da kannst du ja
sagen. Es gibt da tolle Sachen.
Gottschalk ist seine eigene Ära.
Ja.
Also es beginnt mit Gottschalk und es endet mit Gottschalk.
Ja.
Ja? Und alles, was dazu kam, das war dann so Formel 1, die Illmanns, die Lux, das sind so Kinder von Gottschalk, ja.
Stimmt.
Diese Bruderschaft mit Jauch, ja. Aber es gab nicht wirklich dann jemanden, und dann gab es natürlich Kerkeling. Nicht umsonst hat Gottschalk ja Kerkeling gefragt, ob er Wetten, das übernehmen will. Und dann gab es natürlich diese Phase direkt nach der Wende, wo dann auf einmal Wolfgang Lippert da stand, wo wir uns alle gefragt haben, wer ist das?
Ja.
Und was macht er da? Und ich weiß nicht, wie lange das ging mit Wetten, das, aber das war...
Ja, ich habe geguckt, er hat 9 Shows gemacht. neunmal ja. Wetten, dass. Und das war ein rundes Jahr.
Das war ein rundes Jahr und er hatte vorher, hatte er diese Kessel-Buntes-Geschichte.
Er hatte Kessel-Buntes, hatte aber auch schon andere Sendungen beim NDR gemacht und so. Und ja. hatte natürlich diesen großen Mega-Hit Erna kommt, den
von Hugo auch.
Der genau. Hugo, den Hugo Egonbalder nachgesungen hat. Oder ich weiß nicht, ob von wem nur das Original war, aber ich glaube, das Original ist war von... Egal. Ist wurscht. Jedenfalls, und worüber sich ja die Leute immer mokiert haben bei Wolfgang Lippert, ist, dass er ja immer so auf... so touchy war bei den Stars.
Ja, ne?
Paul McCartney.
Aufgetreten und ist so, also ich will jetzt nicht unterstellen, aber er ist ziemlich rangegangen.
Ja, er ist sehr rangegangen.
Rangeschmissen
an ja, ja. ihn. Ja, weil er eben auch Fanboy ist, so wie wir. Und er konnte es eben, glaube ich, und das ist ja auch irgendwie sympathisch. Mhm. Er war auch Elton John da und er so, ja, und jetzt die ganzen Platten jetzt von ihm, Mr. John, die sind ja jetzt alle auf CD erschienen, die sind ja alle nochmal remastered worden und da freue ich mich, ich habe die jetzt alle gekauft. Und Elton John guckte nur so leicht genervt zur Seite, so, ja, ja. ach komm, jetzt hör mal auf jetzt. Nee, ich bin wirklich mega Fan und ich, also auch so. Und das war so ein bisschen befremdend und und das war
aber
so.
Aber für alle, glaube ich,
auch. Ja.
Ne? Für alle. Also es gab dann dieses, als die Mauer dann auf war, kam dann halt Lippert. Und ja. da, es war ja auch klar, da muss jetzt ein Austausch stattfinden. Es kann ja nicht nur sein, dass die, ne, dass die ganzen West-Show-Typen jetzt in den Osten gehen, sondern wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir das irgendwie, darum geht es ja jetzt auch bei diesem Podcast, dass wir sagen, wir tauschen uns jetzt mal aus.
Ja.
So. Und was dann kam, war Wolfgang Lippert, Gunther Emmerlich
ja.
und Carsten Speck.
Ja.
Und später dann erst kam Nebel und so, ne?
Genau.
Aber das haben wir schon mit also ich muss wirklich sagen, jetzt mit dem Vergleich, Gottschalk war Fan, aber er war auch selber ein Star. Mhm. Er war selber eine Nummer. Er war ja, dann hat er diese Filme gemacht, über die kann man jetzt reden und kann sagen, okay, das ist aber die Piraten sind da Powerplay und die Supernasen, das hat uns schon geprägt. Da kam natürlich nachher viel Scheiße und so und zärtliche Chaoten hier mit Michael Winslow und Helmut Fischer. Ich weiß nicht,
und eine Frau namens Harry oder
sowas, ja, so, wo man echt Zahnschmerzen kriegt und so, ne?
Also naja.
So Sachen, ne? Aber
da wählten sich einem die Fußnägel auf.
Danach kam auch nichts mehr. Nee. Und ich glaube, dass alles, die ganzen Versuche der Sender und der Produktionsfirmen, einen neuen Gottschalk zu etablieren, hat, ich meine, selbst wenn du jetzt so jemanden nimmst wie Raab, der ist auch seinen Weg gegangen. Raab ist nicht von heute auf morgen ein täglicher.
Aber Raab war auch niemals irgendwie Gottschalk-like.
Weißt Nein, du? War er auch nicht, aber weißt er war du, immer er selbst.
Weißt ja, du?
Er
ja.
hatte immer ein Fundament. Und das Fundament bei Raab war auch die Musik.
Ja, ja immer.
Ob er
ja.
jetzt Musik, der ja. eine hat Musik gemacht, der andere hat über Musik gesprochen, obwohl es ja auch einen Rap gibt von Thomas Gottschalk. Kennst du den?
Rapper's Delight mit Manfred Sechsauer und
wer war der Frank Dritte? Laufenberg.
Und Frank Laufenberg, genau.
Ja.
Das gibt's auch bei YouTube. Das ist. Das muss
ich
man
glaube, in dem Moment wurde der Begriff Fremdschämen erfunden.
Geboren.
Geboren. Ja, also, aber ich, weißt du, wenn du so eine lange Karriere hast und wenn du so ein Vorzeige, ein Schlachtrost bist in der samstagabendlichen Unterhaltung, da kann alles, was danach kommt, egal ob das jetzt ein Lippert ist oder ein Lanz, die können da nur ablosen und du selber ja auch.
Ja.
Das geht nicht. Du musst einen Gang runterschalten und du musst Sachen ausprobieren, ob er da jetzt bei Bohlen sitzt oder was. Weißt du, lass ihn einfach machen und man muss es auch nicht gut finden, aber das hat Micky halt auch geschrieben, der wird nicht aufhören, der kann nicht aufhören.
Nee.
Der kann nicht aufhören.
Hoffentlich hört er nicht auf. Also ich bin auch ein ganz großer Fan und ich habe ein bisschen Angst, falls wir uns tatsächlich mal begegnen sollten, Herr Gottschalk und Icke, dass er scheiße ist. Aber
ja, das ist immer die Angst, die man hat.
Man hat immer die Angst, dass man seine Helden nicht treffen will. Ich habe auch Angst, ich vergöttere fast schon Hermann van Veen. Ich habe auch Angst, dass ich mal Hermann van Veen über den Weg laufe und er sich dann als ein unangenehmer, eitler Fatzke, aber ja, es ist...
Ja, was meinst du, wie es mir damals mit Heinz-Rudolf Kunze ging? Da habe ich auch gedacht, oh, ich habe so viele Konzerte, ich kenne die ganzen Platten auswendig.
Ja.
Aber das war halt, oder der Abend mit Brian May, wo wir uns ja noch getroffen haben.
Ja.
Wo ich dann sagte, ich habe Brian May, dass Brian May mich nicht nach Hause gefahren hat, war alles. Weißt du, so nett war der.
Ich muss aber noch mal ganz kurz, weil du vorhin kurz gesagt hast, Gunther Emmerlich, da möchte ich noch mal kurz reingrätschen, weil ich habe da auch noch mal geguckt nach den ganzen Showmastern und so. Wir hatten natürlich Showmaster in der DDR, aber der wirklich herausragt wie ein Monolith, also in meiner Erinnerung oder in meiner Wahrnehmung, war tatsächlich Gunter Emmerlich. Der hatte ja eine Sendung, ja. Das ging 1987 los, die hieß Schokolade und war eine...
Nicht wirklich.
Und er hatte auch so, er hatte auch seinen ganz persönlichen Heinz Eckner auf der Bühne. Er hatte nämlich Wolfgang Stumpf als, wie sagt man, als Faktotum auf der Bühne.
Okay.
Und
Wolfgang Stumpf, großer Ostkabarettist.
Und Schauspieler, hat Schauspieler, also genau. Wirklich eine ganz große Nummer. Und ich glaube, dass, Go, ne? Genau, und er war damals noch Kabarettist bei der Herkuleskeule in Dresden. Und der Emmerlich bestach durch eine Lässigkeit, der ist ja nun Bassist, also nicht Bassist bei einer Band, sondern also Basssänger in der Oper und hat aber immer schon in Anfang der 70er Jahre so Pop und Jazz gesungen. Ähnlich wie Thomas Quasthoff. Also er hat wirklich, und wenn man sich Aufnahmen anhört und du weißt nicht, dass es Gunter Emmerlich ist, aus den 80er Jahren, wenn er Pop singt oder wenn er Jazz singt, dann hat er ein ähnliches Timbre wie Manfred Krug. Und das Schöne war ganz einfach, dass er eben nicht so ein DDR, ich sag mal ganz arrogant, so ein DDR-Moderator war, der so die Künstler angesagt hat, so ein Spaßvogel, sondern er kam aus einer ganz völlig anderen Ecke und er hat einen ganz anderen Spirit mitgebracht. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Er brachte
ein
ganz
eigenes, genau wie Gottschalk oder Raab, auch ein eigenes Fundament.
Ja.
Und er macht dieses Show-Ding. Aber eigentlich kommt er von wo ganz anders her und hat eigentlich, der Grund, warum er dieses Showding macht, ist, weil er es kann und weil er dafür Geld kriegt. Aber sein Herz liegt woanders. Und das hat man immer, diese Ironie, dieses Augenzwinkern.
Ja.
Das hast du bei Gottschalk immer gehabt, ob der jetzt Superstars hatte. Und es gab diesen Moment, und ich glaube, das war der Moment, wo entschieden worden ist im ZDF auf dem Lerchenberg intern, Gottschalk ist der nächste Mann für Wetten, dass.
Ja.
Das war, da war Gottschalk Außenreporter, noch bei Frank Elstner. Und es gab eine Außenwette und die, das weiß ich noch ganz genau, weil man hat natürlich jeden, also immer wenn das lief, hat man Wetten, das gesehen. Das war Pflicht, das ging gar nicht anders.
Ja,
so. War wie Mondlandung. So. Und da war Maria Schell. Und Maria Schell war Wettpatin und da musste man immer sagen, was machst du, wenn du die Wette verlierst? Und da hat Maria Schell gesagt, sie macht ein Duett mit Placido Domingo. Sie nimmt ein Duett mit Placido Domingo auf. Und dann hat Thomas Gottschalk draußen gestanden und hat alles, klug wie er war, alles mitgehört. Ne? Wir wissen ja, als Bühnenkünstler ist es immer wichtig zu hören, was die anderen Kollegen gerade auf der Bühne machen, wenn man bei Mixshows ist, ne? Damit man darauf eingehen kann oder damit man nicht den gleichen Gag nochmal wiederholt.
Ja.
Ist immer sehr, sehr wichtig und immer sehr, sehr schön. Uiuiui, naja, sag ich nur. Kleiner Hinweis für Martina. Und stand Gottschalk da und während er diese Außenwette moderierte, flog ein Flugzeug laut vorbei und er sagte, über mir fliegt ein Flugzeug, das ist Placido Domingo auf der Flucht. Und dieser ganze Saal in Offenburg oder Böblingen, wo die da gerade waren, wieder brach auseinander und Maria Schell lachte Tränen und ich glaube, das war der Moment, wo klar war, das muss der neue Moderator sein, weil er war so spontan und er war natürlich auch öfter, natürlich hat er über die Stränge geschlagen, da war irgendwie so ein Artistikpärchen da, glaube ich, beinahe sowas und die waren schon sehr älter, das waren Senioren und die Frau hatte wirklich so ein Body an und dann sagte Gottschalk wirklich im Live-Fernsehen zu ihr, ah, passen Sie auf, dass Sie sich nicht die Eierstöcke einfrieren. Und pass Sie auf.
Und das war eben bei Pop nach 8, war das genauso. Dann hatte er, der hatte irgendwelche Weltstars da, irgendwelche Rockstars da und machte dann flapsige Sprüche mit denen. Also er führte Interviews, oder beziehungsweise wenn er Interviews führt, kommen immer irgendwelche Sprüche. Und ich weiß nicht, manche Leute sind dann überfordert und sagen, was erzählt er denn da? Aber dann solche Freaks wie du und ich, wir schmeißen uns natürlich weg.
Ja, sicher. Ja, und das war einfach und Tommys Popshow und so dieses Fundament als Musikjournalist, der er ja war, Radiomoderator, das kam da halt raus und das mit den Eierstöcken, das war dann am nächsten Tag natürlich in der Zeitung und damals gab es ja noch kein Internet, das wäre ein Shitstorm geworden, aber hallo Ballett.
Aber so richtig.
Aber richtig, Herrschaften.
Mein Lieber, hallo,
Schakeber, hallo. Und einfach, man kann einfach nur den Hut ziehen vor so Leuten und so Leute wie den gibt's nicht mehr. Ne? Man kann jetzt sagen, man muss so ein bisschen, alles anders, ich will jetzt nicht sagen, das sind Epigonen und Joko und Klaas haben bestimmt auch ihren Stellenwert, aber es ist halt wirklich eine andere Generation. Wir als Mit-50er müssen jetzt sagen, das ist wirklich unsere Jugend und es ist einfach schön, dass es ihn gibt, dass es ihn gab, dass es ihn immer noch gibt und alles Gute nachträglich zum 70. Lieber Thomas.
Ja, hier. Mein Lieber. Also. Respekt, aber und fetten
hier,
Respekt.
Du als Thomas, du hier, du auch. Ja, hier,
ja, ja, also auch bin ich Wahnsinn. Keine 70.
Das war ein schöner Podcast, mein Lieber. Wir haben uns wieder
uns um wieder Kopf schön und Kragen geredet.
Ja. Das ist ein
Synapsen-Mikato.
Ne, ich wollte eigentlich Hans Moser machen.
Dann könnte ich mit meiner Theoling-Parodie vielleicht um die Ecke kommen. Ja, mein Lieber, Theoling. Das war großartig.
Ja, ja, muss immer atmen zwischendurch.
Ja, natürlich.
Theoling wird bei mir ganz leicht zu Dieter Nuhr. Ja.
Ja, das ist, der hat also einen leichten Sprachfehler. Ja, so ist das, wenn man keine Ahnung hat.
Das ist der Dieter Nuhr. Ist das der Theoling? Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann. Also, Thomas, wir müssen
also Parodien, ich weiß nicht, da solltest du vielleicht doch die Finger von lassen.
Meinst du, ich sollte das Martina Brandl überlassen?
Das solltest du. Koryphäen der Kleinkunst wie die Martina Brandl. Koryphäe
der Kleinkunst. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Podcast von Martin und Martina.
Ja.
Von Martina und Martin, natürlich, Ladies First.
Na, hier sicher.
Drückst du mal Rekord, das ist sehr schön. Da kann man auch sehr viel über Ost-West erfahren.
Ja.
Und, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Ach, wie Bolle. Komm, wir machen gleich noch einen.
Hab ich schon eine Idee? Na komm, ich werde.
Hast du wieder eine Idee, du?
Ist ja immer so, du schlägst immer was vor und ich sage, nein, wir machen das so, wie ich das will.
Nicht immer. Ich habe bei Erotisches zur Nacht war ich bockbeinig und habe dann gesagt, nee, ich will das aber. Und dann hast du gesagt, naja, gut, okay.
Na gut. Richtig schön.
Und dann habe ich nämlich noch geschrieben, immer geht's nur nach dir. Immer muss darüber geredet werden, was du willst, Menno.
Was macht denn ein anderer Podcast? Kannst du ja nochmal Werbung machen
für Kerstin den? Lur. OMG, oh my God.
OMG.
OMG heißt nicht der.
Präsentiert von der BMG.
Von der BMG. gibt's die überhaupt noch? Weiß man gar nicht,
oder? Ich glaube, die sind Sony.
Das hat jetzt alles Sony worden. Oder Google oder Zuckerberg.
Sony, oder Google oder, naja.
Nein, wir haben in der aktuellen Folge sprechen wir über, wir machen ja immer ganz kurz, immer nur so 10, 12 Minuten, reden wir über merkwürdige, lustige Erlebnisse, die wir auf der Bühne hatten, also skurrile Sachen. Ah. Und sie hat was Komisches erzählt, das werde ich jetzt nicht verraten, und ich habe etwas Bedenkliches erzählt, was mir in den 90ern passiert ist. Und ich muss ja auch sagen, dass die krassesten Geschichten in meiner Wahrnehmung zumindest alle so in den Anfängerjahren passiert, weil man da ja noch so dünnhäutig ist.
Ja, weil man dünner und weil man die Sachen zum ersten Mal erlebt.
Ja.
Einfach, ne? Das weil man so halt nicht abgebrüht ist und, ne? Und das ist, also ich höre auf jeden Fall mal rein. Ich mache nochmal kurz Werbung für ich sag jetzt mal, Vorsicht, mein Zweit-Podcast mit Streter Bender-Streber.
Du meinst den Superstar-Podcast?
Naja, also wir haben jetzt unseren 75. gehabt und wir haben einen wunderbaren Gast, unser Wunschgast. Wir haben erst gefragt, wen wünscht ihr euch? Und haben gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach den wir uns wünschen. Und das war wirklich sein allererster Podcast und er hat es auch wirklich gemacht, weil wir also seit 30 Jahren gut befreundet sind. Und wir haben den wunderbaren Jochen Malmsheimer zu Gast. Und man lernt Jochen mal wirklich er wehrt sich zwar gegen den Begriff Nerd, aber man kann mit Jochen richtig gut abnerden. Ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Und dann noch auf so einem literarischen, so hohen sprachlichen Niveau. Das haben viele Leute sehr, sehr geil gefunden und ist unser 75. Jubiläumspodcast.
Den kann man aber überall hören, oder? Kann man überall hören. Und auch die Veröffentlichung vom Jochen Malmsheimer, den ich übrigens vergöttere, die kann man auch überall hören, ob nur als Download oder als Stream. Und was Jochen Malmsheimer ist wirklich zum Niederknien gut.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ihm auch. Und ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß bei unserem nächsten Ost-West-Dialog, wenn es wieder heißt Blühende Landschaften mit Thomas Nicolai
und Hennes Bender.
Herrschaften, herrlich, Wahnsinn. Hier, hallo. Hier.
Respekt.
Du, hallo, Respekt. Alles super, Alter, geil, geil. 44 Minuten, geile Scheiße. Du brauchst keine Angst haben, wir müssen uns nur ein Thema setzen und dann wird das gut.